Schön, dass du da bist in diesem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Hier geht es um Liebe und ums Glücklichsein. Und du bekommst alltagstaugliches Wissen und ein höheres Bewusstsein dafür, wie du dich in deinem Leben freier und leichter fühlen kannst. Mein Name ist Jeanette Ludwig Zeiler und ich freue mich auf dich. Folgende Frage: Wie hat sich dein Blick auf das Leben verändert, seit du von deiner Krankheit erfahren hast? Was kann man da als Essenz sagen? Was ist so der Knackpunkt?
Ja, schwierig in ein, zwei Sätze irgendwie zu fassen. Ich würde sagen, alles. Also es hat sich sehr vieles in jedem Fall verändert, weil eben dieses, mein System so komplett durcheinander gebracht wurde, mein Weltbild, meine Selbstwahrnehmung und meine Vorstellung von mir und meinem Leben, sodass ich eben liebevoll dazu oder nicht nur liebevoll, auch schmerzhaft teilweise dahin gebracht wurde, mir eben Gedanken zu machen. Und ich bin nicht so ein Freund von so Floskeln, aber manchmal sind sie vielleicht auch angebracht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war oder ist für mich Thema Selbstliebe und Liebe generell anderen Menschen gegenüber. Da diesen Zusammenhang zu sehen, dass man auch nur wertvoll und liebevoll für andere Menschen sein kann, wenn man es zu sich selbst ist, dass man selber eben mit sich auch nachsichtig sein muss und darf, sich selber verzeihen, mein Körper liebe, obwohl er überhaupt nicht mehr so funktioniert, wie die meisten Leute das gerne hätten und ich selber auch. Und dennoch Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass ich morgens aufwache, dass ich noch reden kann, dass ich teilhaben kann und teilnehmen kann an Dingen im Leben. Und ja, viel Dankbarkeit, Demut tatsächlich auch und so eine gewisse Gelassenheit, weil ich habe so viel schon in meinem Leben erleben dürfen, auch Tiefen, aber viele Höhen. Und alles, was jetzt kommt, ist irgendwie on top, weil laut Prognose wäre ich schon seit 4 Jahren tot, statistisch. Und ich sehe jeden Tag irgendwie als Geschenk.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und es ist tatsächlich keine Floske, weil das sind Gefühle, die hat man tatsächlich in dem Moment, wo man eben diese Reise zur Demut macht. Mir ging es genauso im Sterbebegleitungsprozess meiner Mutter. Ich habe gedacht, wie konnte ich jemals nicht wertschätzen, dass wir zusammen gefrühstückt haben, zusammen irgendwie einen kleinen Spaziergang gemacht haben, den man früher gar nicht als so wertvoll betrachtet hat. Und paradoxerweise, der Mensch gewöhnt sich wieder dran, als dann eben das Sterben abgeschlossen war, beziehungsweise der Alltag wieder kam, habe ich das doch relativ schnell wieder vergessen und ich muss mich heute bewusst immer wieder daran erinnern, dass es mir tatsächlich damals dann am wertvollsten war. Genau das, was du beschreibst. Und auch dieses unendlich Sorgen machen um etwas, ja, was Dinge, die noch gar nicht da sind, die in der Zukunft liegen, womit wir uns oft den Moment vermiesen sozusagen, weil wir nicht im Hier und Jetzt sind. Und du hast es sehr, sehr schön erklärt, genau. Und die nächste Frage: Gibt es etwas, was du rückblickend anders gemacht hättest in deinem Leben, wenn du gewusst hättest, dass du diese Diagnose bekommst, dass sie auf dich zukommt? Also hätte jemand zu dir mit 30 gesagt, du mit 45 kriegst du die Diagnose, was hättest du anders gemacht? Kann man das so sagen?
Ja, also die Frage ist sicherlich A, berechtigt und B, auch spannend und interessant. Ich persönlich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich nichts hätte anders machen wollen, weil es sowieso hypothetisch ist. Natürlich könnte man jetzt so spekulieren, was wäre, wenn, aber ich glaube, es würde mich zumindest nicht weiterbringen, wenn ich jetzt so vermeintlichen Optionen nachtrauere. Und irgendwann habe ich beschlossen, dass das mir persönlich gar nichts bringt, da irgendwie zu hadern oder vielleicht mir selber auch Vorwürfe zu machen. Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass alles, wie es war und wie es ist und wie es kommen wird, gut ist. Na, und irgendeinen Sinn hat, den ich oft vielleicht in dem Moment nicht verstehe, aber irgendwann anders vielleicht. Und wenn es nicht meiner Weiterentwicklung dient, dann vielleicht jemand anderem.
Genau. Ja, das ist ein schöner Anhaltspunkt. Was würdest du einem jungen Menschen jetzt mit auf den Weg geben, sagen, der Ende 20, Anfang 30 ist, seine Ausbildung abgeschlossen hat, jetzt ins Berufsleben startet? Nehmen wir gerne auch mal einen jungen Zahnarzt daher, der sich vielleicht selbstständig machen will, der ehrgeizig ist. Was würdest du diesem jungen Menschen raten mit deinem ganzen Wissen, was dich ja auch mal angetrieben hat, dich selbstständig zu machen, erfolgreich zu werden. Was würdest du diesen Menschen raten?
Also, ich glaube, unabhängig von der Berufsausbildung würde ich jedem jungen Menschen immer das Gleiche raten. Zum Ersten, bleib und sei neugierig, schieb keine Dinge unnötig auf. Und das Wichtigste wahrscheinlich, hör auf dein Herz. Also, versuche dich nicht zu sehr von äußeren Umständen, von deinem Umfeld beeinflussen zu lassen, sondern in dem Alter hat man schon so eine Reife, denke ich zumindest, in sich zu hören und herauszufinden, was will ich wirklich. Ne? Und vielleicht nicht zu sehr von anderen dann beeinflussen lassen. Ich denke, Eltern hören das ungern, aber das wäre wirklich meine Empfehlung. Und natürlich nicht aus so einer Laune heraus, aber wenn man das Gefühl hat, das ist der Weg, den ich gerne machen wollte, dann würde ich es wirklich empfehlen, auch umzusetzen und an sich zu glauben. Ja.
Ja, da möchte ich noch der Frage ergänzen. Es ist ja oft so, dass junge Menschen auch den Wunsch haben und auch den Herzenswunsch durchaus haben, in dem Beruf, in der Berufung, die sie gewählt haben, erfolgreich zu sein. Dann gehen die da rein, machen sich zum Beispiel auch selbstständig oder gehen in eine tolle Anstellung und dann verlieren sie sich aber in einem unglaublichen Leistungsdenken oder Machen und Tun und sind dann sehenden Auges in etwas gefangen, wo sie nicht gut rauskommen. Ich weiß aus deiner Biografie, dass das ja auch der Fall war. Ihr musstet am Anfang investieren, deine Frau ist ja auch Zahnärztin, gemeinsam was aufbauen. Da hängt man ja oft auch drin. Und dann fällt es oft schwer, überhaupt noch Kraft zu haben, den Blickwinkel auch für das Innere zu haben, beziehungsweise, ja, man will nicht unbedingt warten, bis einem das Schicksal sozusagen da etwas liefert. Verstehst du? Vielleicht kannst du dich
Ja.
reinversetzen in diese Phase.
Also man glaubt ja immer, die Entscheidung, die man gerade vor sich hat oder die man treffen will, ist die wichtigste und wird den Weg unwiderruflich festlegen und so. Und ich glaube, man darf ruhig ein bisschen Gelassenheit, Vertrauen haben in sich, in das Leben. Dinge zu probieren und auch sich zuzugestehen, mal zu scheitern oder vielleicht sich zu revidieren und zu sagen, gut, war vielleicht doch der falsche Weg. Aber das ist eben wichtig, sich immer wieder zu fragen, bin ich noch auf dem Weg, auf dem ich gerne sein möchte? Und wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie abgekommen, dass man dann auch die Kraft und den Mut aufbringt, sich zu verändern und nicht sich dem Schicksal hinzugeben und zu sagen, ja, ich hätte ja gern, aber ich kann ja nicht. Jeder kann jederzeit ganz konkret anfangen, sich und sein Umfeld zu verändern. Und es gibt keine wirkliche, wie sagt man, Abhängigkeit, die nicht revidierbar ist, ne? Und klar erfordert dass manchmal Mut und auch Kraft und Energie, aber auch da wieder sollte man sich das selber auch zutrauen. Ne? Und also ich bin so überrascht darüber, was ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten. Und das würde ich jedem jungen Menschen wünschen, wirklich auch sich mehr zuzutrauen, als man es selber glaubt. Also es gibt kaum Dinge, die man nicht irgendwie hinbekommt, wenn man sie irgendwie vom Herzen aus macht.
Genau. Und auch Dinge loszulassen, gell? Du
Ja.
musstest ja dann auch die perfekte Vorstellung von Berufsleben, von Einkommen, von wie will ich leben, loslassen und hast gesehen, es geht. Und vielleicht die Krankheit hat ja natürlich dazu geführt, dass du es loslassen musstest. Aber im Nachhinein zeigt sich ja, man muss es nicht unbedingt erst müssen, sondern es wäre auch möglich gewesen, ohne all das vielleicht,
Ja,
mit dem richtigen Bewusstsein.
genau, aber auch keine Angst vor Neuanfängen oder so zu haben. Das hat ja Hermann Hesse schon so schön gesagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und auch sich eben wirklich diese Leichtigkeit und Lebensfreude zu bewahren, gerade in Krisen oder in Tälern, steckt natürlich das größte Potenzial für Entwicklung. Und dann eben zu sagen, oh, jetzt ist so viel Scheiß passiert und jetzt erst recht versuche ich voller auch Freude und Optimismus Dinge anzugehen. Und komischerweise funktioniert es dann zumindest besser, als wenn man völlig deprimiert dann den Kopf in den Sand steckt.
Genau. Also ein Stück weit sich vom Leben überraschen lassen und den ganzen Perfektionismus, die ganzen Vorstellungen auch ein Stück weit loszulassen. Gell?
Man kann sowieso nie allen es recht machen und von daher, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, wirklich weniger darauf zu hören, was andere von mir erwarten. Und ich wollte immer perfekt sein, ich wollte alles noch besser machen als meine Vorgänger oder als meine Umgebung. Und das ist so ein hoher Druck, der einen eher lähmt als beflügelt. Ne? Und da wirklich mit Freude, Leichtigkeit auch Scheitern in Kauf zu nehmen und dann zu sagen, okay, das habe ich jetzt erlebt, auch meinetwegen diese Scheitern, aber es kann mich ja auch irgendwie weiterbringen. Also ich kenne niemanden, der irgendwie ohne Niederlagen oder Rückschläge durchs Leben gegangen ist,
Da hast du recht.
und der mich irgendwie beeindruckt, sondern gerade die Menschen, die viele Rückschläge irgendwie weggesteckt haben, waren in meinem Leben die beeindruckendsten und prägendsten Menschen und haben mich sehr viel weiterbringen dürfen.
Genau, das hast du sehr schön gesagt. Ja, genau, danke. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Hast du etwas, was du rückblickend erkannt hast, wo dein Fokus falsch lag, beziehungsweise unwichtig? Also was war rückblickend ein unwichtiger Fokus, auf den du früher Wert gelegt hast, der im Nachhinein völlig unnötig war?
Wahrscheinlich das, was ich schon versucht habe zu sagen, der Fokus, dass man allen Leuten es recht machen will
Ja.
oder auch gefallen will, ne? Und sich selber dann teilweise zu verraten in der Annahme, man würde dann besser respektiert werden oder mehr geliebt werden. Und da würde ich, glaube ich, heute konsequenter auch Nein sagen, wo ich Nein denke oder meine.
Also auch auf die Gefahren, dass man dann nicht geliebt wird oder
Ja.
abgelehnt wird. Hauptsache, man hat dieses Nein oder dieses Ja für sich gesetzt,
Ja.
dass man sich selber sozusagen recht macht. Ja.
Mhm.
Vielen Dank. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Genau, die kann ich auch nur unterstreichen. Jetzt noch eine Frage. Wie geht es dir im Moment? Was geht in dir vor? Was sind im Moment die Dinge, die dich beschäftigen? Dann kommen wir auch gleich zu dem Thema ja Endlichkeit. Ja, was ist es, was dich momentan, deine inneren Gedanken, die dich jetzt in dieser Lebensphase, wo du bist, besonders beschäftigen?
Ja, also da mein körperlicher Abbau schon auch weiter voranschreitet, mache ich mir schon auch konkret Gedanken darüber, wie es dann letztendlich wirklich bei mir enden wird oder wie ich mir das wünsche. Gerade bei ALS gibt es auch viele Patienten, ich habe auch mit einigen Kontakt, die bewusst ihr Leben irgendwann ein Ende setzen. Man kann das durch aktives Eingreifen machen. Das ist in Deutschland mittlerweile auch möglich, humanes Sterben, da gibt es Vereine. Aber man kann es auch durch Unterlassung von bestimmten Maßnahmen durchführen. Also wenn man keine Nahrung mehr zu sich nimmt oder keine künstliche Beatmung wünscht, dann kann man sozusagen den Körper oder die Natur auch selber entscheiden lassen, wann es eben zu Ende ist. Und da mache ich mir momentan schon auch Gedanken, wie lange will und möchte ich leben. Wann ist vielleicht für mich auch ein Punkt erreicht, wo ich keine Kraft mehr empfinde, wo ich mich vielleicht gar nicht mehr mitteilen kann? Also ALS ist diese Erkrankung, kennen vielleicht die eine oder der andere aus Berichten, wo die Menschen am Ende oft völlig regungslos in so einem Computerrollstuhl sitzen. Und wenn überhaupt noch durch Bewegung der Augen irgendwie mit der Außenwelt kommunizieren können. Und ja, man kann das maschinell, also künstlich, teilweise viele Jahre aufrechterhalten, machen auch viele, die ich auch kenne. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, nee, so macht es für mich keinen Sinn mehr. Und ja, da habe ich noch keine eigene Entscheidung getroffen, aber nehme mir eben heraus, auch irgendwann in der Zukunft so entscheiden zu dürfen, wie ich es für richtig empfinde. Auch wieder kommen wir zu dem Thema. Auch am Ende gibt es ja Menschen, die es anderen recht machen wollen. Und beim Thema Tod wäre das, finde ich, fast ein bisschen grotesk, wenn man jemand vorschreibt, klar, wenn jetzt jemand eigentlich gesund ist und aus so einer Kurzschlussreaktion glaubt, das Leben macht keinen Sinn, würde ich auch vehement versuchen, ihn zu überzeugen und sollte man auch vielleicht sehr gut überlegen, ob das irgendwie Sinn macht, sich freiwillig aus dem Leben zu verabschieden. Aber in so einer Extremsituation finde ich, soll es mir zugestanden sein, die Entscheidung bewusst und in Liebe für mich und mein Umfeld treffen zu dürfen.
Ja, also deine Gedanken und, wenn ich es so ausdrücken darf, auch Sorgen sind im Moment auch, wann gehe ich wie aus diesem Leben, ohne dass ich vielleicht auch anderen wehtue und gleichzeitig aber mir selbst gerecht werde und jetzt nicht aus Rücksicht vielleicht auf deine Frau, die dich vielleicht noch viel, viel länger haben möchte, aber du dich vielleicht mit diesen Körperfunktionen, die dann nicht mehr gehen, nicht mehr wohlfühlst, wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen und so weiter.
Es gibt es auch genau andersrum, ne? Also viele gehen aus Rücksicht für ihre Frau, weil sie meinen, sie wollen das ihrem Umfeld nicht mehr zumuten, diese aufwendige Pflegetätigkeit durchzuführen. Hatte ich gerade einen Freund aus Wien, der letztes Jahr um diese Zeit das eben bewusst gewählt hat, auch ein Arzt. war das, ne, weil er meinte, er ist so eine große Last geworden. Beide Entscheidungen, also entweder für oder gegen, sollten nicht gefällt werden, um es anderen eben recht zu machen, sondern man sollte auch da das machen, was man selber wirklich in dem Moment für richtig empfindet.
Also ich habe ja die andere Seite erlebt. Ich bin ja die Seite der Angehörigen, die jemand loslassen muss. Und ich kann nur sagen, diese Liebe, die auch entstanden ist dann durch diesen Sterbebegleitungsprozess, die war so groß, die hätte mich weitaus mehr Bereitschaft leben lassen, meine Mutter zu pflegen oder auch etwas in Kauf zu nehmen. Nicht, weil ich sie nicht loslassen wollte, sondern einfach ihr um einen Liebesdienst zu erweisen. Also das kann ich nur aus der Sicht sagen, wenn man sich als Last fühlt. Das habe ich nicht so empfunden.
Hört sich sehr gut an, wenn du das so sagst, weil es gibt auch viele, die auch, denke ich, ihr gutes Recht dazu haben, zumindest zu sagen, dass es sie sehr fordert, ne, jemanden zu pflegen. Und dann sollte natürlich nicht die Lösung sein, den oder diejenige sterben zu lassen oder aktiv sterben zu lassen, sondern wenn es so sein sollte, dass man sich überfordert fühlt, muss man halt nach anderen Lösungen Ausschau halten, andere Leute mit ins Team holen, die eben Pflegezeit übernehmen, damit, und das ist auch wichtig, die Pflegenden nicht überfordert sind. Die haben ja auch einen Anspruch auf ihr Leben und auf Lebensqualität. Und klar, im Idealfall sind beide glücklich oder beide sind mit der Situation einverstanden, sich pflegen zu lassen, und der Pflegende oder die machen es gerne, aber wenn nicht, muss man auch darüber reden dürfen. Ja.
Genau. Man kann das auch delegieren und sich
Ja.
Hilfe holen und so weiter. Was ich auch als sehr angenehm empfand, war, dass meine Mutter nie was gefordert hat. Die war mit allem zufrieden. Ich hatte ja damals zwei kleine Kinder und ich bin halt gekommen, so oft ich konnte. Und dazwischen habe ich nie irgendwie einen Vorwurf oder sowas gehört. Und ich möchte auch noch was weitergeben. Meine Mutter konnte ja, wie du es auch schon beschrieben hast, nicht mehr reden und hatte dann einen kleinen Sprachcomputer vor sich. Und während ja zu Lebzeiten, wo alles gesund war, man nicht so viel Wert auf jeden Satz gelegt hat, den der ein oder andere sagt, hat dann der Fokus sich sehr auf jeden Satz gelegt, den meine Mutter gesagt hat. Und das war für sie dann auch Heilung, die gerne noch lange hätte andauern können, weil sie hatte früher gegen meinen dominanten Vater oft nicht so eine laute Stimme. Und dann plötzlich alle um sie rum und alles, was sie gesagt hat, war doppelt und dreifach so viel wert. Und dieses Gefühl, so lange wie möglich auch zu genießen, sagen wir mal, das ist auch etwas, wofür sich's noch gelohnt hat zu leben. Gell? Also man kann dem auch etwas Gutes abgewinnen oder auch, ja, und genau, da fällt mir noch was ein. Sie hat mir auch einen Abschiedsbrief geschrieben, da stand drin, danke für alles, was ihr mir gegeben habt. Ich habe es sehr genossen, es hat gut getan. Und das waren ganz neue Worte, weil meine Mutter konnte zu Lebzeiten nicht gut Hilfe annehmen. Sie hat lieber gegeben, als dass sie was annehmen konnte. Also auch das kann im Pflege- und Sterbeprozess eine ganz, ganz schöne Erfahrung sein. Und die muss man nicht unnötig verkürzen. Aber das darf, wie gesagt, jeder selbst für sich entscheiden. Da hast du ganz genau recht, lieber Philipp. Ja, und jetzt die nächste Frage. Genau, jetzt kommen wir ja schon über. Wie möchtest du, dass man dich in deinen letzten Momenten unterstützt oder begleitet? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
Ja,
Ja.
also ich würde schon sehr gern zu Hause eben sterben, wenn
Ja.
es möglich ist. Ich würde gerne keine Schmerzen haben.
Ja.
Ich hatte schon zwei, dreimal so Erstickungsanfälle, und das ist überhaupt nicht schön. Von daher würde ich gerne friedlich natürlich irgendwie einschlafen im Kreise der Menschen, die ich lieb habe, die mir wichtig sind. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, man kann es eben nur bedingt steuern. Ne? Aber das wäre eben eine Möglichkeit, wenn man bewusst seinem Leben ein Ende setzt, dass man das wie so eine Art Abschiedsfeier organisiert, ne, mit schöner Musik und den Menschen, die am wichtigsten sind im friedlichen Umfeld. Ich glaube, das wäre der Wunsch vieler, aber ganz besonders mein Wunsch. Ja.
Ja, das verstehe ich. Und auch natürlich nicht jeder hat die Möglichkeit. Es gibt ja auch andere Situationen, wo man aus dem Leben scheidet. Aber wenn man die Möglichkeit hat, auch zu Zeiten, wo man gar nicht übers Sterben nachdenkt, kann man mal darüber reden, weil viele Angehörige sind dann, wenn es soweit ist, auch überfordert oder wissen gar nicht, was derjenige sich eigentlich wünscht, wenn es soweit wäre. Und da vorher sich schon mal Gedanken zu machen, finde ich sehr sinnvoll. Und natürlich, wenn man das dann schon mal die Absicht gesetzt hat oder beziehungsweise eine Vorstellung geäußert hat oder die vielleicht auch schriftlich festgehalten hat, ist es sehr, sehr hilfreich. Da hast du recht, ja. Also gehe ich davon aus, dass du nicht möchtest, dass die Menschen dann traurig sind und sondern dass sie eher mit dir in dieser.
Ja, ich glaube, dass eben dieser Abschiedsprozess bei mir ja lange dauert, ne? Weil klar, mein Umfeld bekommt jetzt ja auch mit, wie ich zumindest schon von meinen Fähigkeiten verabschiede, körperlichen Fähigkeiten. Und klar, für mein Umfeld ist es auch sicherlich eine Chance, in Ruhe und bewusst irgendwie sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Von daher haben die eine ähnliche Herausforderung wie ich. Nur ich glaube, dass Trauer ist auch berechtigt immer und wird man nicht im Vorfeld, sage ich mal, vermeiden wollen oder können. Finde ich auch nicht schlimm, nur ich finde den Gedanken sehr tröstlich für mich und auch vielleicht für mein Umfeld, dass ich sicher bin, wenn ich dann von dieser Erde gehen werde, es mir besser gehen wird, ne? Und ich irgendwie eine neue Herausforderung, eine neue, Form des Daseins haben werde. Da bin ich sehr zuversichtlich und vertrauensvoll, dass es nicht zu Ende ist, wenn ich jetzt mit meinem Körper nicht mehr auf dieser Erde bin. Und das allein ist ja für alle und für mich sehr tröstlich und führt dazu, dass man eigentlich nicht traurig sein muss.
Bevor wir gleich noch zum Jenseits kommen, eine Frage, was würdest du dir wünschen oder was wünschst du dir, wie deine liebsten Menschen, insbesondere deine Frau, danach, nach deinem Tod mit dem Verlust von dir umgehen, beziehungsweise wie sie ihr Leben leben? Was wünschst du dir, dass sie tun?
Also ich habe keine Ansprüche auf irgendjemanden, wenn ich nicht mehr da bin, dass irgendjemand sich so oder so verhalten müsste. Mir wäre wichtig, dass sie aber auch schon zu meinen Lebzeiten das machen, was ihnen wichtig ist, wie sie sich wohlfühlen, ohne irgendwie irgendwelchen Regeln entsprechen zu müssen oder irgendwie ein Trauerjahr und dann darf man keinen neuen Partner haben oder irgendwas. Also so wie es kommt, soll es sein. Und natürlich freue ich mich, wenn die Menschen mich mit Freude, Liebe und positiven Dingen in Erinnerung behalten. Und dementsprechend auch ihr Leben eben leben, auch wenn ich nicht mehr da bin. Also auf keinen Fall sollten alle traurig, schwarz gekleidet irgendwie sitzen im Kreise und tagelang weinen. Ja, vielleicht kurz trauern, ne? Und dann können sie alle fröhlich sein. Ja.
Ja, sehr schön, danke. Das hast du sehr schön gesagt. Genau. Ich finde das auch, dass diese Konventionen, die uns oft so nötigen, dann in Schwarz und Trauer zu gehen, durchaus hinterfragt werden dürfen. Und ich kann mir auch eine Beerdigung vorstellen, auch für mich selber, die bunt ist, die mit schöner Musik ist und wo einfach auch gefeiert wird, ne?
Ja.
Aber möglicherweise hat das auch etwas damit zu tun, dass wir ja glücklicherweise auch durch Schicksalsschläge auf diesen Weg gebracht wurden, uns mit dem Innen und dem Außen auseinanderzusetzen. Und ich denke, auch dafür ist es gut, dass man dann am Ende leichter loslassen kann und das Ganze eben auch, ja, ich sag's einfach mit Freude betrachten kann.
Ja.
Also ich kann nur sagen, ich war nach dem Tod meiner Mutter, nachdem dieses Sterben auch so abgelaufen ist, wie sie sich's vorgestellt hat, tatsächlich 3 Tage erstmal sehr glücklich, einfach weil es so abgelaufen ist, wie sie sich's gewünscht hat. Dann kam der ganz natürliche Trauerprozess und dieser Trauerprozess ging auch über viele Jahre hinweg, auch nach Kübler-Ross. Also kann man wirklich, kann man bestätigen. Aber es war ein für mich gefühlsmäßig gesunder Prozess, weil ich eben die Zeit vorher schon genutzt habe. Und man braucht keine schwere Krankheit, um das nicht vorher nutzen zu können. Und man muss auch nicht, man ist auch nicht darauf angewiesen, dass man einen langsamen Sterbeprozess hat. Auch wenn man von heute auf morgen diese Erde verlässt, hat jeder von uns die Möglichkeit, sich vorher mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und jetzt, lieber Philipp, wollte ich dir noch ganz konkret ein paar Fragen stellen zum Jenseits, wenn das dann soweit wäre. Wie stellst du dir das vor, wenn man auf der anderen Seite ist? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder? Ja,
Ja,
ich auch.
natürlich. Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Und das finde ich auch nicht schlimm. Also ich habe für mich beschlossen, ich lasse mich überraschen, aber habe wirklich keine Angst davor. Klar, der Prozess des Sterbens, das habe ich ja eben auch kurz angedeutet, wünsche ich mir friedlich, ohne Schmerzen und ohne irgendwie Todeskampf. Aber die Tatsache, dass ich sterbe und dann woanders sein werde, die macht mir überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, ich war immer ein neugieriger Mensch und ich habe das Gefühl, das ist wie eine neue Etappe in meinem Leben. Und ich habe mich immer gefreut auf neue Etappen und Abschnitte und Herausforderungen. Und in dem Fall geht irgendwas Gutes zu Ende und was Gutes wird beginnen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass unser Leben als Seele insofern weitergeht, dass wir einfach nur diese Hülle, diesen Körper, dieses Fahrgestell, was wir für jede Inkarnation geschenkt bekommen, verlassen und dass wir dann in einem anderen Bewusstseinszustand weiterleben. Und ich glaube auch, gerade auch die Zeit nach dem Sterben, dass wir durchaus anwesend sein können für unsere Angehörigen. Und ich hatte damals mit meiner Mutter alles lückenlos besprochen. Hast du auch schon dir Gedanken gemacht über mögliche Zeichen, die man sich geben kann, weil es ist, ich möchte, also wer drüber lachen mag, der kann gerne
Ja.
jetzt drüber lachen, aber ich habe tatsächlich mit meiner Mutter da was ausgemacht. Ich habe auch dann danach sehr viele Zeichen beobachtet und gesammelt, die danach nie wieder aufgetreten sind, also nur unmittelbar die ersten Monate nach dem Sterben. Hast du dir darüber auch schon Gedanken gemacht? Mal, also ich freue mich über ein Zeichen von dir oder wenn
Ja.
ich eher gehe, gebe ich es dir.
Ja, also klar, wieder auch Gedanken gemacht, aber wieder zu jetzt keinem finalen Ergebnis gekommen. Ich würde mich freuen, wenn jeder Schmetterling, den man sieht, irgendwie eine kleine Erinnerung an mich hervorruft. Intensive Glücksmomente, wenn man irgendwie ein, ich bezeichne die ja als Magic Moments, wenn man so das Gefühl hat, das kann alles Mögliche sein, Sonnenuntergang, tolles Essen oder irgendwas anderes. Wenn man dann zumindest mein näheres Umfeld kurz an mich denkt und sagt, Philipp hätte jetzt vielleicht gesagt, Magic Moment, einer der wichtigen Anker im Leben. Das finde ich schön. Und wenn man herzhaft lacht, das ist auch was, was ich schön finde, was ich auch als Zeichen vielleicht festlegen möchte in der Zukunft. Wenn man so richtig herzhaft lacht und das Gefühl hat, einem laufen die Tränen runter und man gar nicht aufhören kann, dann bin ich ja auch ein bisschen anwesend.
Auf jeden Fall. Und ich glaube ja auch, dass es Momente gibt, wo man mit etwas beschäftigt ist und plötzlich kommt einem jemand in Sinn, zum Beispiel eben du, Philipp, dass du von der anderen Seite oder ich auch umgekehrt, dass wir da einen Einfluss drauf haben. Das glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das Zufälle sind, wenn plötzlich in bestimmten Situationen ich an meine Mutter denke, das habe ich nicht gemacht. Das passiert einfach, weil ich glaube, dass es da etwas gibt, was da auf uns auch noch Einfluss nimmt. Genau. Und ja, ich finde es so schön, einfach mehr offen zu sein für solche Wahrnehmungen auch in unserem Leben. Und dafür wird man natürlich auch offener, wenn man sich mit Tod und Sterben beschäftigt. Und ja.
Genau, das passt jetzt auch gut zu dem Thema Tod. Also bei mir war es so, seitdem ich mich mit dem Thema Tod intensiv auseinandersetze oder gesetzt habe, habe ich immer weniger Angst davor bekommen. Und Thema Tabu ist immer mehr verloren oder weggegangen, sondern ich finde, Tod gehört halt zum Leben dazu und ist eben das Einzige wahrscheinlich, was uns allen widerfahren wird. Und zudem ist es ja eben auch kein Ende. Wir bezeichnen es eben als Tod und was dann kommt, weiß keiner. Das finde ich auch gut. Und deshalb auch so ein kleiner Appell, sich mit Themen auseinanderzusetzen, nimmt auch die Schwere und die Angst. Und gerade wenn es einem schwerfällt, darüber zu reden, sollte man es probieren, weil man da vielleicht dann Heilung erfahren kann.
Ja, da hast du was sehr Schönes gesagt. Oft sind es nämlich die Themen, die uns am meisten Angst machen, die wir tabuisieren. Und damit machen wir die Angst ja oft größer oder auch die Aufmerksamkeit, von der wir uns zwingen, sie nicht darauf zu legen, macht das Ganze größer. Und ich kann dich nur darin bestätigen, meine Angstneurose, die ich wirklich 35 Jahre meines Lebens hatte, ist geheilt worden durch die Konfrontation mit meiner größten Angst. Also mitten durch diesen Schmerz zu gehen. Und am Sterbebett meiner Mutter habe ich gemerkt, es ist gar nicht schlimm zu sterben. Also natürlich ist sie gestorben, nicht ich, aber es ist gar nicht schlimm, Abschied zu nehmen, wenn es denn, sagen wir mal, vom Herzen in Liebe stattfindet. Es ist nicht schlimm. Und ich hatte viel mehr Angst vor der Angst als vor dem eigentlichen Moment, der dann da war. Der war gar nicht schlimm. Der war eigentlich, ja, er war schön. Der Sterbemoment war schön, weil wir ihn akzeptiert hatten, weil wir damit im Frieden waren. Und seitdem ist mein Blickwinkel auf das Leben ein anderer. Und ich bin weitestgehend frei von Angst geworden. Zumindest nicht von der Angst, die mich vermeiden lässt, dass ich sterben könnte. Also ich habe vorm Sterben keine Angst. Aber wie du schon sagst, eher davor, wie das stattfindet und ne, was kann ich tun, damit es auch ein schönes Sterben wird und so weiter. Lieber Philipp, also man könnte sich über dieses Thema noch sehr lange unterhalten und du merkst schon auch, ich empfinde eine große Befreiung, dass wir da überhaupt drüber sprechen können. Und auch während ich mit dir hier spreche, merke ich, dass da für mich nichts mitschwingt, was irgendwie ungut, schwer oder negativ ist. Ganz im Gegenteil. Ich könnte da ja noch ganz, ganz lange weiterreden. Und es gibt ja auch sehr viele Geschichten schon von Nahtoderfahrungen, die das bestätigen, dass das, was wir hier schon erahnen und fühlen, in irgendeiner Form auch tatsächlich so ist. Und ich verlasse mich, egal wer von uns beiden eher geht, Philipp, wir wissen es nicht, ja. Aber ich verlasse mich darauf, dass wir uns gegenseitig Zeichen geben und dann uns, wie auch immer das möglich ist, mental voneinander berichten. Weil vielleicht ist es ja auch so, dass wir in Gedanken dann uns gegenseitig sozusagen kontaktieren können, ganz anders, als wir es erwarten würden, wie man Kontakt aufnimmt. Wir sprechen dann nicht mehr Körper miteinander, aber vielleicht auf andere Weise. Also ich werde alle Register ziehen, um es zu zeigen oder auszuprobieren oder ja.
Das ist doch eine sehr schöne Vorstellung. Ja.
Genau, lieber Philipp.
Ja.
Ja, jetzt haben wir ganz lang gesprochen. Gibt es noch irgendetwas, lieber Philipp, was du sagen möchtest, abrunden zu diesem Thema, was wir heute hatten, das Leben betreffend, Sinn betreffend, Tiefe betreffend.
Also ich glaube, wir haben so viel jetzt schon gesagt, dass ich irgendwie nicht das Bedürfnis habe, noch gerade jetzt was zu ergänzen. Ich merke auch, ich werde jetzt ein bisschen müde. Es
Ja.
strengt mich mehr an, auch zu reden und zu sprechen. Und vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich genug gesagt habe heute.
Ja.
Und ja, bedanke mich wirklich für das sehr schöne, tolle, intensive, liebevolle, feinfühlige Gespräch. Und ja, freue mich auf viele weitere gemeinsame Dinge. Vielleicht gibt es ja auch noch eine weitere Folge von unserem Podcast. Mal sehen.
Gerne. Von Herzen danke für deine Zeit und für deine Kraft, lieber Philipp. Und ich könnte mich noch unendlich mit dir unterhalten. Also danke für den heutigen Podcast und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag noch mit deiner wunderbaren Frau.
Danke, wünsche
Danke
ich
von
dir auch.
Herzen, du schöne Seele. Bis bald.